HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es ist schlicht und ergreifend eine einzige Schande, dass wir einen hohen Prozentsatz von Kindern mit hohem Potenzial, dass wir die nicht zum Erfolg führen.
Dass wir immer noch eine sehr starke Abhängigkeit haben, eine zu starke Abhängigkeit zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg.
Die Leistungen der Viertklässler in Deutschland haben sich seit 2011 teilweise drastisch verschlechtert.
Super Klasse, super Stoff, super Aufschrieb, super geil.
Also den größten Handlungsbedarf sehe ich darin, dass jeden Tag und jede Stunde qualitativ guter Unterricht gegeben wird. Da haben wir in allen Ländern gleiche Probleme.
Ich glaube, die Menschen wollen bei der Bildungspolitik mehr Einheitlichkeit. Die wollen ohne Schaden für ihre Kinder umziehen können, wenn es der Arbeitsplatz verlangt.
Der Föderalismus ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite brauchen wir doch in ganz Deutschland vergleichbare Maßstäbe.
Super Lehrer, super Schüler.
Wohlstand für alle gelingt nur durch die bestmögliche Bildung für alle.
Es ist super geil, richtig super geil, super geil. Ich bin's. Super geil, denn hier ist super geil.
Na, herzlichen Glückwunsch Deutschland, herzlichen Glückwunsch Bildungspolitiker, herzlichen Glückwunsch liebe Kultusministerkonferenz. Diese Institution, kurz KMK, feiert heute ihren 70. Geburtstag. Und auch wenn wir das zum Anlass für diese Sendung nehmen, so richtig zum Feiern, ist das Datum nicht geeignet. Mittelmäßige Ergebnisse für deutsche Schüler im internationalen Vergleich und der deutsche Bildungsföderalismus wackelt bedenklich. Die mögliche Große Koalition will das Kooperationsverbot weiter aufweichen, also die im Grundgesetz implizierte Forderung, dass der Bund weder mit Gesetzen noch mit finanziellen Zuwendungen auf die Bildungspolitik der Länder einwirken darf. SPD, Grüne und Linke, aber auch die FDP fordern das schon länger. Sie setzen auf bundesweite Maßnahmen, zumindest mehr bundesweite Maßnahmen, um das deutsche Schulsystem zu verbessern. Das scheint dringend notwendig. Es gibt zwar viele sehr gute Schüler, aber eben auch viele, die dem geforderten Leistungsstand um Jahre hinterher sind. Und das hat viel zu oft mit dem sozialen Status und der Herkunft zu tun. Die Kulturhoheit der Länder hat daran wenig geändert. Sie hat uns über Jahrzehnte zähe ideologische Streitigkeiten um das richtige Schulsystem und einen erheblichen Unterschied der Leistungsstandards von Land zu Land beschert. Zum Geburtstag der KMK kam ein offener Festtagsgruß von drei ehemaligen KMK-Mitgliedern verschiedener Parteien, die nach mehr Vereinheitlichung und mehr Kompetenzen für den Bund rufen. Die Strukturdebatte läuft, noch vor den möglichen Koalitionsverhandlungen. Und was nützt den Schülern? Mehr Bildungsausgaben, gute Lehrer, gute Ausstattung, das klingt gut. Aber macht es einen Unterschied, wer die Richtung vorgibt, Bund oder Land? Oder eben die Kultusministerkonferenz? Schauen wir uns zuallererst diese Institutionen genauer an.
16 Bundesländer, 16 Minister, die sich oft mühsam auf gemeinsame Ziele einigen. Die Kultusministerkonferenz ist eine Besonderheit unter den deutschen Institutionen. Gegründet wurde sie 1948. Das erforderte das Grundgesetz. Darin heißt es, dass die Bundesländer für die Schulen, Hochschulen und für die Kulturpolitik zuständig sind. Also entsendet jedes Land seine Minister in die Kultusministerkonferenz, kurz KMK. Und dort wird dann die Bildungspolitik abgestimmt. Wenn es denn gelingt. Jahrzehntelang haben Union und SPD erbitterte Grabenkämpfe geführt. Die einen verweigerten sich der Ganztagsschule, die anderen wollten das Wort Leistung und Anstrengung nicht in den Mund nehmen. Die Folge war Stillstand in Sachen Bildung und viele unterschiedliche Konzepte, von Bayern bis Schleswig-Holstein, bis es dann 1997 zum Leistungstest PISA kam. Die Kultusminister wollten endlich wissen, was wirklich in deutschen Klassenzimmern los war, wo die Schüler mit ihren Mathematik- und Deutschkenntnissen standen und was man noch verbessern konnte. Seitdem werden Bildungsforscher regelmäßig beauftragt, die Schulen zu untersuchen. Die Kultusminister versuchen also, an einem Strang zu ziehen, auch wenn das oft nicht gelingt. Beständigkeit ist gerade heutzutage sehr schwierig. In den letzten 2 Jahren haben insgesamt 10 der 16 Bundesländer neue Schulminister bekommen. Die müssen sich alle einarbeiten. Für nachhaltige Ideen und Visionen fehlt oft die Zeit. Doch die ist dringend nötig, denn in der Bildungspolitik gibt es nach wie vor sehr viele Baustellen. Wie kann man das Niveau in der Schule steigern? Wie könnte ein bundesweit gleichwertiges Abitur aussehen? Wie gelingt Inklusion? Und überhaupt, wie kann man die Schüler auf die Digitalisierung vorbereiten? Das sind nur ein paar der Fragen, die die Minister beantworten müssen.
Herausforderungen für die Zukunft. Trotzdem feiert heute erstmal die Kultusministerkonferenz ihren 70. Geburtstag. Und drei ihrer ehemaligen Mitglieder haben der Institution ein besonderes Geburtstagskärtchen geschrieben, einen offenen Brief. Dr. Josef Lange, CDU, früher Staatssekretär im Wissenschaftsministerium in Niedersachsen und jahrelang einer der Strippenzieher in der Kultusministerkonferenz, ist einer der Unterzeichner dieses Briefes. Guten Tag, Herr Lange.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie haben also mit zwei Ihrer ehemaligen KMK-Kollegen, beide SPD-Politiker, einen offenen Brief an die Landespolitiker verfasst, in dem Sie einen Bildungsstaatsvertrag fordern. Warum braucht es den aus Ihrer Sicht, um die genannten Herausforderungen anzugehen?
Die Kulturhoheit der Länder gehört zu den historischen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland. Die Kultusministerkonferenz ist älter als die Bundesrepublik. Sie wurde gegründet, genauso wie die Länder, als Response auf die grauenhaften Erfahrungen des Dritten Reiches und knüpft an die deutsche Geschichte seit den Zeiten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, als es immer Territorien, aber keinen Zentralstaat in Deutschland gegeben hat. Die Auseinanderentwicklung zwischen den Ländern im Schulbereich, die im einleitenden Beitrag geschildert worden sind, sind in den letzten Jahren trotz der empirischen Wende der Schulpolitik 1997 mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz von Konstanz, nämlich PISA als vergleichenden Leistungstest einzuführen, nicht geringer geworden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Abstände bis zu zwei Schuljahren zwischen den einzelnen Ländern bestehen.
Das heißt aber, Sie denken, dass man dann mit einem Bildungsstaatsvertrag das anders regeln könnte? Heißt das dann auch Föderalismus, Föderalismus, Kulturhoheit der Länder abschaffen?
Nein, wenn die 16 Länder einen Staatsvertrag schließen, wie in anderen Bereichen auch, ist dieses die adäquate Antwort zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bereich der Schul- und Bildungspolitik. Das bedeutet auch eine entsprechende demokratische Legitimation, denn Staatsverträge werden nicht nur zwischen den Regierungen geschlossen, sondern müssen von den 16 Landesparlamenten ratifiziert werden und bringen dann die Einheitlichkeit im Kernbereich, den man in Deutschland für die Schule braucht. Denn es geht um das Spannungsfeld zwischen zwei Grundrechten, das Grundrecht auf Bildung auf der einen Seite und Mobilität auf der anderen Seite.
Aber wenn man doch sagt,
es darf nicht sein und kann nicht sein, dass Eltern aus beruflichen Gründen das Bundesland nicht wechseln können, weil die Kinder ein oder zwei Schuljahre verlieren.
Also Ziel ist eine stärkere Vereinheitlichung der Bildungslandschaft, das höre ich daraus. Aber warum gehen Sie da nicht gleich so weit, dass man sagt, ja, Bildungsministerium ist im Bund ab sofort und man schafft eben die Kultusministerkonferenz und die Bildungshoheit der Länder ab?
Weil die Unterschiede in Deutschland historisch gewachsen aufgrund historischer Entwicklung, aufgrund wirtschaftlicher Entwicklung, aufgrund gesellschaftlicher Entwicklung so groß sind, dass man diese von Berlin aus nicht wird zentral steuern können, jedenfalls nicht ohne größere Schäden. Um ein Beispiel zu nennen, wenn Sie allein die Fragen im Unterrichtsfach Geschichte nehmen, so sind diese, abgesehen von den Kernbereichen der deutschen und europäischen Geschichte, in Ostfriesland andere als im Bayerischen Wald und in Oberschwaben andere als in Vorpommern. Dieses ist zu berücksichtigen, sodass unser Vorschlag darauf zielt, dass es einen Kernbereich gibt, auch im Abitur, dem Zertifikat, das Lebenschancen eröffnet oder verschließt, der von allen Ländern gleich praktiziert wird. Im vergangenen Jahr 2017 hat zum ersten Mal ein Abitur stattgefunden, bei dem Aufgaben aus einem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder genommen wurden, die insofern bundesweit vergleichbar waren, dies muss ausgeweitet werden aus unserer Sicht.
Aber das haben Sie ja schon gemacht in der Kultusministerkonferenz. Es gibt diesen Pool von Abitursaufgaben, es gibt auch schon länger nationale Bildungsstandards, es gibt landesweite Zentralabiturprüfungen zumindest. Also es gibt da schon einen Trend hin. Wenn Sie noch weiter wollen, warum halten Sie dann überhaupt an dem Föderalismus noch fest? Geht es jetzt einfach darum, dass quasi, ja, ich überspitze es mal etwas, der Bund mehr Geld geben darf, aber die Länder noch das Sagen haben?
Es gibt die gemeinsame Aufgabe des Bundes und der Einzelstaaten, sprich der Länder, für gleichwertige Lebens- und Bildungsverhältnisse in Deutschland zu sorgen. Und das bedeutet Abstimmung beispielsweise über den Beginn und die Dauer der Schulpflicht, die Dauer der Bildungsgänge. Wie wird der Übergang in die Sekundarstufe 1 und 2 gestaltet? Wie wird zur Abiturprüfung zugelassen? Das Bundesverfassungsgericht hat am 19. Dezember den Ländern da einiges ins Stammbuch geschrieben bei seiner Entscheidung über die Zulassungsbeschränkungen der Medizin. Wir erwarten eine zentrale Abiturprüfung mit einem deutschlandweit identischen Kern von Aufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache. Das sind die Kernbereiche. Man muss die Frage der Inklusion zu einem gemeinsamen Verständnis zwischen den Ländern führen. Alle Erfahrungen, auch meine mehr als 10-jährigen Erfahrungen in der Kultusministerkonferenz und in intensiven Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zeigen eigentlich, dass dieses nicht zentral von Berlin aus gesteuert werden kann. Schulpolitik ist Politik für die Kinder und Jugendlichen und sie muss nahe im Menschen geschehen. Dafür ist Berlin von vielen Bereichen viel zu weit weg.
Das heißt, die Kultusministerkonferenz stärken, aber Berlin trotzdem mehr Raum geben, so verstehe ich Sie. Sie haben
Berlin mehr Raum geben, wenn man sich nicht darauf verständigt, was man bei der letzten Umsatzsteuerreform nicht getan hat, den Ländern mehr Mittel zur Verfügung zu stellen beim Gesamteinkommen der Umsatzsteuer.
Aber Sie haben das Papier ja nicht ganz zufällig jetzt herausgebracht, Sie von der CDU und die beiden anderen Kollegen von der SPD, die eigentlich nicht mehr aktiv im Moment in der Kultusministerkonferenz sind, haben diesen offenen Brief jetzt geschrieben. Das hat wohl mit den momentanen Sondierungsverhandlungen zu tun oder mit dem, was möglicherweise an Koalitionsverhandlungen folgt. Haben Sie da Erwartungen?
Wir haben unsere Initiative gestartet, als Verhandlungen zu Jamaika liefen. Und von den dort Verhandelnden, aber auch in der öffentlichen Meinung, der Ruf nach mehr Zentralismus und Abschaffung des Föderalismus im Bildungsbereich laut wurde. Wir halten dies für einen grundlegend falschen Weg und haben uns deshalb geäußert, dass es jetzt dazu kommt, ist natürlich vom Timing her so gewollt. Was sind die Erwartungen an eine neue Bundesregierung, wie immer sie aussehen wird, dass sie den Ländern die Mittel zur Verfügung stellt, die man braucht, um gleiche Bildungschancen, und das sind gleiche Zukunftschancen für unsere Kinder und wir als Ruheständler sagen auch ganz bewusst auch für unsere Enkel zur Verfügung stellt, denn davon hängt die Zukunft dieser Bundesrepublik Deutschland ab. Dies wird nicht dadurch verbessert, dass ein Bundesministerium zentrale Regelungen vorgibt, deren Umsetzungen wie vielfach bei Bund-Länder-Programmen dann viel zu lange dauert. Wir dürfen nicht heute mit der Politik warten und erreichen dann mit dieser Politik die Kinder, die jetzt noch gar nicht geboren sind.
Ein Bildungsstaatsvertrag soll her, sagt Dr. Josef Lange von der CDU, früher als Staatssekretär in Niedersachsen, jahrelang einer der Strippenzieher in der Kultusministerkonferenz, in einem offenen Brief mit zwei SPD-Kollegen. Ganz herzlichen Dank. Ohne Abschluss die neue Schuldebatte der Tag in HR2 Kultur. Bevor wir jetzt von der bundesweiten Strukturdebatte in die hessischen Klassenzimmer wechseln, blättern wir bei unseren französischen Nachbarn nach. Der Französisch- und Literaturlehrer François Bégodeau hat seine Erfahrungen mit, sagen wir mal, interessanten Schülern zur Grundlage seines autobiografischen Romans Die Klasse gemacht. Bekannt und preisgekrönt wurde auch die gleichnamige Verfilmung. Klassentür auf.
Ich lief durch die Reihen und schaute, ohne richtig hinzusehen, in die Hefte, die, wenn ich vorbeiging, gleich unter Ellbogen verschwanden. Ich langweilte mich. Okay, wir fangen jetzt mit dem Korrigieren an. Also, wer bildet einen Satz mit wenn? Hadia, was schlägst du vor? Schwarze Plastikohrringe mit rosa Herzchen. Wenn er in die Schule gegangen wäre, kommt er nach Hause. Ich schrieb den Satz an die Tafel und drehte mich um. Gut, was ist hier falsch? Los Angeles 41 stand auf dem Sweatshirt von Hadia, der es die Sprache verschlagen hatte. Gestern habe ich euch die Zeitenfolge erklärt. Ich meinte also das temporale Wenn. Wenn ich das Wenn zeitlich gebrauche, steht kein Konjunktiv, sondern Indikativ. Also, wie müsste Hadias Satz dann lauten? Nochmal, Cynthia. Wenn er in die Schule gegangen ist, ist er nach Hause gekommen. Ich schrieb an der Tafel mit. Okay, du hast den Indikativ verwendet, das ist richtig. Aber da fehlt noch eine Kleinigkeit. Die Zeitenfolge stimmt nicht. Das erste ist vor dem zweiten passiert, also gehört hier das Plusquamperfekt hin. Probier's doch mal mit nachdem. Wie heißt es dann? Nachdem er in die Schule gegangen ist, war er nach Hause gekommen. Umgekehrt. Er war nach Hause gekommen, nachdem er in die Schule gegangen hat. Vorsicht mit den Hilfsverben. Sein und haben ist nicht dasselbe. Er hat nach Hause gekommen. Nein, pass doch auf. Du hattest es schon fast. Ah, nachdem er in die Schule gegangen war, ist er nach Hause gekommen. Jetzt stimmt's.
Später mehr aus der Klasse von François Bégodeau. HR2, der Tag. Begeben wir uns auf die hessischen Bildungsbaustellen. In Hessen ist die Bildungspolitik traditionell eines der Wahlkampfthemen. Seit der Ausrufung des Schulfriedens durch die CDU nach der letzten Wahl oder der schwarz-grünen Regierung ist es zwar ruhiger geworden um die Bildungspolitik, aber vom echten Schulfrieden sind wir weit entfernt. Und das werden wir im anstehenden Wahlkampf zu spüren kriegen. Im Herbst wird gewählt. Dunja Sadaki über die bildungspolitischen Knackpunkte in Wiesbaden.
Lehrermangel.
Das Problem.
Neue Lehrer braucht das Land. Entgegen der langjährigen Annahme steigen die Schülerzahlen in Hessen seit 2015 wieder an. Der Grund: höhere Geburtenraten und Zuwanderung. Besonders betroffen sind Grund- und Förderschulen. Brandbriefe von Eltern und Schulen haben in den vergangenen Jahren Schlagzeilen gemacht. Lehrkräfte klagen schon länger über Überforderung durch wachsende Aufgaben wie Inklusion oder die Integration von Zuwanderern. Grundschullehrer ad hoc auch aus anderen Bundesländern zu rekrutieren, gelingt kaum. Der Markt ist so gut wie leergefegt.
Das tut Hessen.
Eine Lehrerversorgung von über 100%, damit verteidigte sich die schwarz-grüne Landesregierung in der Vergangenheit. Trotzdem will sie mit 3 Lösungsansätzen Abhilfe schaffen. Kurzfristig versucht sie, pensionierte Lehrer mit besseren Verträgen wieder in die Schule zurückzulocken. Mittelfristig werden Gymnasial-, Haupt- und Realschullehrer, die bisher keine Stelle gefunden haben, umgeschult und in Grund- und Förderschulen eingesetzt. Langfristig werden Ausbildungsplätze an den Hochschulen ausgeweitet. Schwarz-Grün will ab diesem Jahr Kapazitäten an Universitäten ausweiten und mehr Stellen schaffen. Außerdem seien Lehrer durch die Tarifverhandlungen im vergangenen Jahr besser gestellt worden, so die Landesregierung.
Die Kritik.
Vorhersehbar verschlafen, zu gering die Maßnahmen. So hagelt es Kritik von der Opposition. Die Landesregierung habe durch Nullrunden bei den Tarifen und geringen Tariferhöhungen in der Vergangenheit den Lehrerberuf unattraktiv gemacht. Den Schülerzuwachs durch Flüchtlinge lässt der bildungspolitische Sprecher der SPD, Christoph Degen, als Grund nicht gelten.
Grundschüler stehen nicht von heute auf morgen vor der Tür. In der Regel wissen wir das 6 Jahre vorher, dass die kommen. Das andere ist, in der Tat gab es einige Neueinstellungen für den Bereich der Flüchtlingsbeschulung. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass die Flüchtlinge, die zu uns kommen, in der Regel sich um Jugendliche handelt, die vor allem an den weiterführenden Schulen und den beruflichen Schulen untergebracht werden.
Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW fordert, Grundschullehrer genauso zu bezahlen wie Lehrer an anderen Schulformen. Das könne den Job wieder attraktiver machen. Außerdem bemängelt sie, dass mittlerweile zu viele Lehrkräfte unterrichten würden, die kein Lehramt studiert hätten. Inklusion.
Das Problem.
In Deutschland ist Inklusion, also das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, gewollt. Hessen ist davon aber weit entfernt und sogar Schlusslicht im bundesweiten Vergleich. Es fehlt an Ausstattung und Personal.
Das tut Hessen.
Zusätzliche Stellen für Sonderpädagogen in diesem Jahr bereitstellen. 700, 400 davon an Grundschulen, das hat Schwarz-Grün letztes Jahr beschlossen. Hessen sei bei der Inklusion somit auf einem guten Weg. So sei es gelungen, den Schüleranteil mit Förderbedarf an den Regelschulen stetig zu erhöhen. Viele Eltern würden sich aber immer noch wünschen, dass ihre Kinder auf eine Förderschule gehen können, heißt es aus dem hessischen Kultusministerium. Ob Inklusion gelinge, das messe sich nicht an Quoten oder Rankings.
Die Kritik.
400 zusätzliche sonderpädagogische Fachkräfte für rund 1.100 hessische Grundschulen. Für Jochen Nagel von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW reicht das hinten und vorne nicht. Er kritisiert Kultusminister Alexander Lorz von der CDU.
Wenn man es mal auf eine Schule runterrechnet, bedeutet das eine Drittelstelle für die Schulen. Und er stellt das so dar, als sei das jetzt eine Riesenentlastung für die Arbeit an den Grundschulen. Es ist eine gewisse Entlastung, aber keineswegs das, was gebraucht wird.
Marode Schulen.
Das Problem.
Kaputte Toiletten, Putz, der von der Decke bröckelt und baufällige Treppenhäuser. Für viele Schüler in Hessen ist das leider Schulalltag.
Das tut Hessen.
KIP 2 heißt die Neuauflage des Kommunalinvestitionsprogramms von Bund und Land, das Hessens Schulen sanieren, umbauen und erweitern soll. Das neue Programm setzt sich aus Bundes- und Landesmitteln zusammen und soll finanzschwache Kommunen unterstützen. Zusätzlich schießt Hessen Geld für finanzstarke Kommunen zu. Das 500 Millionen Euro schwere Paket werde nicht jedes Problem lösen, so Finanzminister Thomas Schäfer. Aber es verkürze die Zeitpläne für die Schulsanierung in den Kommunen.
Deshalb haben wir auch entschieden, ein eigenes Landesprogramm obendrauf zu setzen, was es in anderen Bundesländern so nicht gibt. Weil sonst wären 30% der hessischen Schülerinnen und Schüler leer ausgegangen. Beispielsweise wäre in Frankfurt keine einzige Schule saniert worden aus diesem Programm. Und das wäre nicht verantwortbar gewesen.
Die Kritik.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Hessen bemängelt, die Mittel reichten nicht einmal aus, um allein den Sanierungsstau an Schulen in Wiesbaden und Frankfurt zu beseitigen. So sieht das auch die Opposition im Landtag.
Dunja Sadaki über die bildungspolitischen Baustellen in Hessen rund ein halbes Jahr vor der Landtagswahl. Fabian Pflume ist Landesschulsprecher in Hessen, zurzeit Schüler am Internat Schloss Hansenberg. Guten Tag.
Guten Abend, hallo.
Lehrermangel, Inklusion, marode Schulen, sind das auch die Bildungsbaustellen, an denen Sie die Landesregierung aus Schülersicht in der Pflicht sehen?
Unbedingt. Also jetzt die drei genannten Stichpunkte beschreiben große Probleme an Hessens Schulen. Es gibt darüber hinaus aus Schülersicht, aber das werden wahrscheinlich auch viele andere so sehen, noch weitere Probleme, aber die drei genannten spielen definitiv an Hessens Schulen eine sehr große Rolle.
Welche weiteren haben Sie noch auf dem Schirm?
Es wird ja immer wieder zumindest auf einer theoretischen Ebene über das Thema Chancengerechtigkeit gesprochen. Wir reden aber viel zu selten darüber, dass eine Ursache für die Chancenungerechtigkeit in Hessen ist, dass Bildung auf verschiedene Art und Weise immer noch eine Menge Geld kostet, über Klassenfahrten, Bustickets, Mensaessen und so weiter. Wir reden auch nicht darüber, dass man an Privatschulen bessere Bildung bekommt als an staatlichen oder darüber, dass Hessens Schulen nicht anständig fit gemacht werden für die Zukunft. Das ist dann das Stichwort Digitalisierung, dass wir gucken, wie man Unterricht digitaler gestalten kann.
Lehrmittelfreiheit haben Sie gerade angesprochen, aber die gibt's doch auf dem Papier zumindest.
Auf dem Papier, ja. Also es gibt theoretisch in Hessen Lehrmittelfreiheit, das heißt, dass Bildung nichts kosten soll, aber jeder, der zur Schule geht oder Kinder auf die Schule schickt, der weiß, dass angefangen vom Kopiergeld doch eine ganze Menge Kosten anfallen. Also wenn ich allein an die Schulmaterialien denke, ich habe eben schon das Essen in der Mensa angesprochen, Schülertickets, so eine Sache. Ich stecke jetzt persönlich gerade in der Vorbereitung fürs Abitur, was ich jetzt im März schreiben werde und kaufe mir zum Beispiel zur Vorbereitung alte Prüfungen. Die kriege ich nicht etwa kostenlos zur Verfügung gestellt, obwohl die von Lehrern zusätzlich zur normalen Arbeit konzipiert wurden, sondern die verkauft das Kultusministerium an private Verlage und ich kaufe sie dann wieder zum Beispiel vom Starkverlag für 13 Euro das Stück. Also Bildung kostet eine ganze Menge und das ist ungerecht.
Und das ist durchaus üblich, dass Abiturienten sich mit dieser Literatur vorbereiten, wird auch von den Lehrern empfohlen. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, Das ist jetzt was Besonderes, was sie da machen. Mhm. Also da gibt es überall, und das summiert sich dann über die Jahre. Wie könnte so eine echte Lehrmittelfreiheit aussehen?
Ich kann mir verschiedene Lösungen vorstellen, aber alle kosten eine Menge Geld und da scheitert es in der Regel in der Politik schon dran. Man kann zum einen sagen, gut, wir stellen pro Kind den Familien ein Budget zur Verfügung, das fair errechnet wird und lassen die Familien das aber verwalten. Das ist wahrscheinlich leichter zu organisieren. Ob es die perfekte Lösung ist, weiß ich nicht. Ich glaube, zum fairsten Ergebnis kommt man tatsächlich nur, wenn man die Materialien als Beispiel durch die Schule bereitstellt, wenn man sie in der Schule verteilt und jeder sicher bekommt, was er braucht.
dann alles für alle zugänglich ist. Der andere Stichpunkt, den Sie gerade angesprochen haben, Herr Pflume, ist die Digitalisierung. Sie haben gesagt, das wird vernachlässigt. Es gab ja aber einen Digitalisierungspakt vom Bund mit mehreren Milliarden im Rucksack, womit eigentlich diese Digitalisierungskampagne oder zumindest also Digitalisierung in den Schulen angeschoben werden sollte. Reicht das nicht?
Also es wurden ja 5 Milliarden versprochen von der Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Von den 5 Milliarden kam bisher in den Schulen noch nichts an. Das wäre eine Menge Geld gewesen oder ist eine Menge Geld. Und damit kann man auch mit Sicherheit eine Menge bewirken. Es muss halt endlich fließen. Und bisher drückt sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung noch immer zu sagen, wie viel es tatsächlich werden. Diese 5 Milliarden wurden jetzt wieder relativiert und sagt auch nicht, wann genau das Geld zur Verfügung gestellt werden soll. Also meine Information ist, dass es im Bundeshaushalt zum Beispiel immer noch nicht vorgesehen ist. So Sachen sind für mich erstmal ein ziemlich schlechtes Zeichen, dass der Bund bereit ist, da wirklich Geld für hinzulegen. Aber, und das möchte ich auch klar sagen, Geld und Ausstattung der Schulen ist erstmal nur eine Baustelle. Also Digitalisierung funktioniert nicht, nur weil erstmal jeder Schüler ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommt oder ein Beamer im Klassenraum steht, sondern Digitalisierung braucht auch neue Unterrichtskonzepte, weil ein Tablet macht noch keinen digitalen Unterricht und dann ist der Unterricht auch nicht automatisch besser. Es braucht also neue Konzepte und es braucht Lehrer, die fort- und weitergebildet werden. Wenn ich vor 30 Jahren Referendariat gemacht hätte, ich weiß nicht, ob ich mich dann fit fühlen würde, jetzt meinen Unterricht digital zu gestalten. Also man muss dabei auch Lehrer unterstützen, von alleine kann das niemand. Fakt ist aber, wenn die Schule aufs Leben vorbereiten soll, dann muss sie digital sein, weil mein Leben, das Leben meiner Mitschüler wird auch digital sein.
Das ist aber ein interessanter Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben, auch mit dem Digitalisierungspakt, weil wir genau da an der politischen Debatte auch sind, die wir ja jetzt aufgegriffen haben für diese Sendung. Was darf der Bund, was soll der Bund und was müssen aber die Länder weiterhin entscheiden dürfen? Es gab früher schon mal ein Ganztagsschulprogramm, was vom Bund aufgelegt wurde, womit die Ganztagsbeschulung angeschoben wurde. Dann wurde durch die Föderalismusreform diese Möglichkeit wieder beschnitten. Der Bund sollte eigentlich nicht mehr solche Impulse geben dürfen, auch nicht finanziell. Jetzt liegt dieser Digitalisierungspakt da und würde wahrscheinlich ja in einem Koalitionsvertrag mit da reingehören, dass man dieses Kooperationsverbot aufweicht. Das heißt, dem Bund wieder mehr erlaubt. Sehen Sie das auch als eine politische Forderung, auch im Sinne der Schüler und auch aus Ihrer Position als Landesschulsprecher?
Also, dass man das Kooperationsverbot abschafft und dem Bund ermöglicht, auch dauerhaft Schulen vor Ort zu fördern, finde ich eine super wichtige Sache. Also ich habe, seit es den Bildungsföderalismus gibt, gesehen, dass sowohl die Kommunen als auch das Land bei der Ausstattung der Schulen ganz schnell überfordert sind und die Probleme ja bis heute nicht in den Griff bekommen haben. Wenn wir also über unerwartet hohe Steuereinnahmen im Bund reden, dann finde ich, wären die Schulen eine super Adresse, an die man das Geld geben könnte. Ich finde, dass das Kooperationsverbot aufgeweicht wird, ist eine gute Sache. Ich würde aber gerne weitergehen. Also ich verstehe nicht, warum sich in Deutschland der Bildungsföderalismus weiter hält. Sie haben eben noch als ein kleines Beispiel vielleicht über den Lehrermangel in Deutschland und Hessen geredet. Das ist ein Problem. Es gibt Bundesländer, zum Beispiel Berlin, die lösen dieses Problem, indem sie aktiv versuchen, Lehrer aus anderen Bundesländern abzuwerben. Nach dem Motto, Problem aus den Augen, aus dem Sinn. Und jetzt stehen an Bahnhöfen Plakate, die Hessens Lehrer davon überzeugen sollen, nach Berlin zu ziehen. Solche Absurditäten sind ein Kind des Bildungsföderalismus. Und es gibt noch eine Reihe andere, die auch für Schülerinnen und Schüler den Alltag massiv erschweren.
Wo hakt's in Hessen, aber auch aus, vor allen Dingen aus Schülersicht, Einschätzungen und Forderungen von Fabian Pflume, Landesschulsprecher in Hessen. Vielen Dank. Ohne Abschluss die neue Schuldebatte der Tag in HR2 Kultur.
Als Hausaufgabe sollten Sie einen Aphorismus im Präsens der allgemeinen Gültigkeit schreiben. Gibran lachte sich hinter vorgehaltener Hand über irgendwas schlapp. Ein Echo Arthurs, der sich auch hinter vorgehaltener Hand über irgendwas schlapp lachte. Lass hören, Gibran. Was denn? Deinen Aphorismus.
Meinen was?
Deinen Aphorismus.
Sollen das sein?
Was du für heute aufgehabt hättest. Sinep meldete sich schon seit 2 Minuten. Ziemlich fertiges, rosa Bandana, dazu gleichfarbige Plastikohrringe.
Kann ich meinen Aphorismus vorlesen?
Ja, schieß los.
Bin aber nicht sicher, ob's gut ist.
Lies einfach.
Ich warne Sie ja nur, dass ich nicht weiß, ob's gut ist.
Wir hören dir zu.
Was dich nicht umbringt, macht dich stark.
Sehr gut. Muhammad Ali, Trendy 89 Playground, hatte sich eben erst hingesetzt.
Glaub ich nicht. Beispiel, brichst du dir beide Beine, bist du auch nicht tot, stark aber auch nicht.
Am besten, du gehst zurück in deinen Aufzug, da kann dir wenigstens nichts passieren. Hinda hob den Finger und ihren glanzlosen Blick.
Ja?
Freunde verraten heißt sich selbst verraten. Empörter Aufschrei, erste Risse in den Wänden. Sandra.
Das musst du gerade sagen.
Fang du erstmal bei dir selber an, sekundierte Sumaya.
Hinda, die irgendwem ähnlich sah, überhörte die Schmähungen.
Hat noch jemand etwas anzubieten?
Sandra.
Achte die anderen so, wie du selbst geachtet werden möchtest.
Sind wir jetzt per Du?
Das ist doch der Aphorismus.
Dann ist ja gut.
So geht es zu in der Klasse von François Bégodeau. Wir schauen später noch einmal in dieses Klassenzimmer. HR2, der Tag. Der Kampf mit der Grammatik oder Sprachfiguren ist das eine, einen Text in seinem Zusammenhang verstehen das andere. Daran scheitern viele deutsche Grundschüler in der 4. Klasse. Das ergab erschütternderweise die letzte IGLU-Studie im Dezember, die internationale Grundschullesestudie. Noch so eine Bildungsbaustelle.
Wilfried Boos ringt mit der Fassungslosigkeit. Der Wissenschaftler, der an der TU Dortmund Schulentwicklungen erforscht, hat die aktuelle IGLU-Studie geleitet und stellt fest, in Deutschland tut sich nichts.
Seit 16 Jahren auf jeder Pressekonferenz sage ich die gleichen Sätze dazu. Es ist schlicht und ergreifend eine einzige Schande, dass wir einen hohen Prozentsatz von Kindern mit hohen Potenzialen, dass wir die nicht zum Erfolg führen, der ihnen eigentlich angeboren ist oder den sie mitbringen.
Während sich nämlich zum Beispiel Slowenien oder Singapur deutlich verbessert haben, ist Deutschland in den letzten 5 Jahren auf ungefähr gleichem Niveau geblieben. Diese Stagnation bedeutet aber, dass das Lesevermögen der Grundschulkinder im internationalen Vergleich schlechter geworden ist. Besonders erschreckend, der Abstand von leistungsstarken zu leistungsschwachen Kindern ist in Deutschland enorm hoch. Immerhin fast jedes 5. Kind verlässt die Grundschule, ohne richtig lesen zu können. Das heißt, diese Kinder sind nicht in der Lage, literarische oder Sachtexte im Inhalt zu erfassen. Komplexe Rückschlüsse zu ziehen aus dem, was sie gelesen haben, funktioniert gar nicht. Und das kann in der 5. und 6. Klasse nicht mehr abgefangen und aufgeholt werden und wirkt sich so signifikant auf das Lernen in allen Fächern aus. Gründe dafür gibt es viele und sie sind altbekannt und nach wie vor ungelöst, erklärt die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann.
Dass wir immer noch eine sehr starke Abhängigkeit haben, eine zu starke Abhängigkeit zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, das ist ein Thema, das sich durch alle Studien hindurchzieht. Und da haben wir keine wirkliche Antwort bisher drauf gefunden.
Hinzu kommen ebenfalls lang bekannte Querelen mit der Bildungspolitik, die nun mal Ländersache ist und sich so von Bundesland zu Bundesland unterscheidet und häufig nicht evaluiert wird. Ein großes Versäumnis, findet Studienleiter Wilfried Boos.
Einfach zu sagen, wir haben 5 Leseförderprogramme bei uns im Bundesland. Ja, da kann auch 5-mal dummes Zeug bei rauskommen. Sondern man muss schon schauen, was haben die für Leseprogramme? Wie wirken die? Bei wem wirken die? Wirken die bei unteren Schichten bei Kindern oder wirken die bei elitären Elternhäusern? Das muss man jedes Mal genau nachgucken. Das ist mühselig, aber ohne diese Mühseligkeiten kommt man nicht weiter.
Was also tun, damit Deutschland bei der nächsten IGLU-Studie nicht noch schlechter dasteht, weil die anderen Länder sich verbessern, während wir weiter vor uns hin stagnieren, Susanne Eisenmann appelliert.
Wenn man mal selbstkritisch ist, man kann natürlich nicht von Kindern verlangen, dass sie öfters oder regelmäßig zu einem Buch greifen, wenn man selber den ganzen Tag am Smartphone rumspielt.
Die Vorbildfunktion wahrnehmen, mehr Fachpersonal einstellen und vor allem endlich mehr Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem. Das soll die Wende bringen, damit Studienleiter Boos bei der nächsten Pressekonferenz zur kommenden IGLU-Studie nicht mehr von einer Schande sprechen muss.
Pola Natusius über das Ergebnis der letzten Grundschullesestudie IGLU. Auch da ist noch Handlungsbedarf. Was hilft? Leseförderung ja, aber welche kommt bei den Kindern an? Strukturdebatte ja, aber was nützt den Schülern? Oder liegt es doch am Lehrer oder der Lehrerin? Heute wurde in Berlin der Deutsche Lehrerpreis verliehen. Lehrer werden ausgezeichnet für innovativen Unterricht oder in einer anderen Kategorie werden sie von ihren Schülern für eine Auszeichnung vorgeschlagen. Ausgelobt wird der Preis vom Deutschen Deutschen Philologenverband und der Vodafone-Stiftung. Unter anderem zwei hessische Lehrer durften den Preis heute entgegennehmen, so wie im letzten Jahr. Da wurde unter anderem Carina Mert mit ihrem Team ausgezeichnet von der Schule im Emsbachtal in Brechen. Guten Tag, Frau Mert.
Ja, schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie haben den Deutschen Lehrerpreis 2016 in der Kategorie Unterricht innovativ für das Berufsorientierungskonzept Persönlichkeitsbildung und Rhetorik an Ihrer verbundenen Haupt- und Realschule bekommen. Was genau erleben Ihre Schüler bei diesem Berufsorientierungskonzept?
Ja, ich denke, unsere Kinder erleben sehr viel und ich hoffe, sie haben auch ganz viel Spaß und Freude dabei. Ja, unser Konzept, für das wir ausgezeichnet worden sind, wird getragen von 4 Säulen, also 4 Kompetenzbereichen. Einmal das Präsentieren, Debattieren spielt bei uns eine ganz große Rolle, darstellendes Spiel und Reflektieren. Ja, beispielsweise im Kompetenzbereich Präsentieren lernen unsere Kinder, ja, haben kindgerechtes Rhetoriktraining oder beschäftigen sich in der Gruppe mit der eigenen Wirkung und Ausstrahlung. Ja, beim Debattieren zum Beispiel üben unsere Kinder, ihre eigene Sicht zu begründen oder Meinungen auszuhalten, dass Konflikte auch nicht mit der Faust zu lösen sind, sondern vor allem verbal. Die Kinder lernen, andere Sichtweisen zu respektieren, eigene Interessen Argumenten darzustellen. Das wird dann noch komplementiert mit darstellendem Spiel und ganz viel Zeit zum Reflektieren.
Da höre ich schon den ein oder anderen Mathe- oder naturwissenschaftlichen Lehrer, der dann sagt, na, das hört sich an nach viel Blabla und wo bleibt dann die fachliche Kenntnis, wo bleibt Wissen?
Ja, also die Diskussion hatten wir auch. Die fachlichen Kompetenzen sind natürlich sehr, sehr wichtig und spielen auch in unserem Konzept eine große Rolle. Denn Persönlichkeitsbildung und vor allem rhetorische Schulung lässt sich ja hervorragend in jeden Unterricht und in jedes Fach integrieren. Das kann beispielsweise ein fächerübergreifendes Projekt sein, weil ja auch dieses Projektarbeiten immer wichtiger wird. Das kann eine Rede sein, ein Vortrag oder eine Diskussion zum aktuellen Thema und ich glaube, dass man auch in Mathematik sehr gut diskutieren kann und reflektieren über Wünsche, Ziele und die eigenen Stärken, was ja immer wichtiger wird. Das kann ich auch in jedem Fach. Ich glaube, das ist einfach alles eine Sache der Einstellung.
Jetzt haben Sie ja in Ihrer Schulform auch mit denen zu tun, die aus den sogenannten bildungsfernen Schichten kommen. Ja. Was sind denn da die besonderen Anforderungen an Sie als Lehrerin, die Sie vielleicht auch eben zu einer guten Lehrerin machen?
Die Lehrer spielen eine sehr, sehr große Rolle, weil das größte Problem, das wurde ja eben in der Sendung auch schon angesprochen, ist die extreme Ungleichheit bei den Bildungschancen. Und es kam ja auch raus, dass vor allem Kinder aus benachteiligten Milieus kaum Chancen haben auf einen besseren Abschluss als beispielsweise ihre Eltern. Und genau wie Sie sagten, brauchen wir Lehrer mit einer ja positiven, verständnisvollen und ermutigenden Haltung gegenüber dem Kind. Ich glaube, es geht wirklich um die Haltung, dass wir als Lehrer uns auch jeden Tag bewusst machen, welche große Verantwortung wir eigentlich tragen. Lehrer, die Lust haben auf Schule, auf Unterricht und ihren Unterricht ja hochwertig und gut vorbereiten. Wir brauchen aber auch, es geht also nicht nur um den Lehrer, gut ausgestattete Schulen, und ja, fachliches Personal, damit wir unsere Kinder bestmöglich fördern können.
Damit sind wir eigentlich schon bei dem möglichen Wünschen an eine neue Regierung. Weil man kann natürlich auch sagen, oh, wenn das super Lehrer sind, dann ist alles andere egal. Wenn die Beziehung stimmt, die Haltung des Lehrers, dann lernen die Kinder einfach gerne. Und es ist egal, wie es auf dem Schulklo aussieht. Aber ich denke, Sie haben eben schon gesagt, gute Ausstattung schadet auch nicht. Was wünschen Sie sich denn von einer neuen Regierung?
Ja, vor allem das Recht auf einen Ganztagsplatz. Ich habe so mitbekommen, dass der ja in der Grundschule umgesetzt werden soll. Ich wünsche mir, dass der natürlich auch für die Kinder in den Klassenstufen 5 bis 10 umgesetzt wird, dass die auch ein Recht auf einen Ganztagsplatz bekommen. Ich wünsche mir vor allem, dass die Politiker bei ihren Überlegungen und Verhandlungen stets das Wohl unserer Kinder im Blick haben, denn die sind ja nun mal das Wichtigste, was wir haben für unsere Gesellschaft.
Und da können wir uns auch nicht leisten, welche zu verlieren, in Anführungsstrichen. Ja. Heißt für Sie das auch, das Kooperationsverbot muss weiter gelockert werden?
Ja, das sehe ich so. Denn gerade wir in den Schulen brauchen natürlich mehr sachliche Zuwendung. Wir brauchen mehr Personal, um ja den Anforderungen unserer Kinder gerecht zu werden.
Das heißt, mehr soll der Bund dürfen, wenn es denn vielleicht demnächst irgendwann zu Koalitionsverhandlungen und einem Koalitionsvertrag kommt. Das ist zumindest der Wunsch von Carina Mert. Mit ihrem Team hat sie den Deutschen Lehrerpreis 2016 bekommen und sie kommt von der Schule im Emsbachtal in Brechen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Von 24 Arbeiten wurde nur in zweien der Ausdruck Sinn des Lebens einigermaßen begriffen. Was verstehen wir denn nun unter dem Sinn des Lebens? Frieda? Love me twice, schwarz auf rosa T-Shirt. Na, zu was wir gut sind? Wir melden uns, wenn wir etwas zu sagen haben. Also, zu was sind wir gut? Die vier Jungs in der letzten Reihe passten nicht auf. Na, Kevin, kein Interesse am Sinn des Lebens?
Was?
Das heißt, wie bitte?
Wie bitte?
Dich scheint der Sinn des Lebens nicht besonders zu interessieren.
Doch.
Also, was ist das?
Weiß nicht.
Dann hör den anderen zu, dann erfährst du's. Frieda, kannst du uns sagen, wie man dem Leben einen Sinn gibt? Frieda sucht nicht, sie findet.
Weiß nicht, vielleicht an Gott glauben und so.
Gut, sehr richtig. An Gott glauben ist eine Möglichkeit, dem Leben einen Sinn zu geben. Und was machen die, die nicht gläubig sind? Die vier da hinten passten überhaupt nicht auf. Kevin, was sagt man zu einem, der meint, es wäre besser, sich gleich eine Kugel in den Kopf zu jagen?
Weiß nicht.
Soll man ihn einfach lassen?
Der Sinn ist auch anderen helfen,
sagte Lydia, ohne sich zu melden. Wir melden uns, wenn wir etwas zu sagen haben. Wie könnte man ihnen helfen, Lydia?
Weiß nicht, ihnen was zu essen geben und so.
Ja, genau, gut. Damit kann man sich zum Beispiel nützlich machen. Sowas nennt man humanitäres Engagement. Und wie sonst? Sie lächelte.
Ihnen was beibringen.
Wem?
Den anderen.
Dann macht das Leben von einem Lehrer also Sinn?
Ja, schon, der hat ja eine Aufgabe und so.
Und du glaubst, dafür ist er auf der Welt?
Weiß nicht, vielleicht.
Dico, erste Bank links, erwachte aus seinem distanzierten Schweigen.
Ist doch Müll, was die da labert. Wollten Sie vielleicht schon von Geburt an Lehrer werden, Monsieur?
Nein, erst mit 2 oder 3. Er drehte sich zu Lydia um.
Sag ich ja. Ist doch Müll, was die da labert.
Ein letzter Blick in Die Klasse von François Bégodeau, der autobiografische Roman eines Lehrers. Ohne Abschluss die neue Schuldebatte, der Tag in HR2 Kultur am 70. Geburtstag der Kultusministerkonferenz, die Institution, in der Ländervertreter die Schulpolitik koordinieren, was mal besser, mal schlechter gelingt, weil die Bildungspolitik Ländersache ist und ideologisch und parteipolitisch tiefe Gräben zwischen den Ländern überwunden werden müssen. Eine bahnbrechende Einigung geschah trotzdem im Jahre 1997. Da verständigten sich die Ländervertreter darauf, an internationalen Vergleichsstudien teilzunehmen. Seit rund 20 Jahren kennt die deutsche Bildungspolitik und die Öffentlichkeit nun internationale Leistungsvergleiche. 2001 erschütterte dann der erste PISA-Schock unser Land. Bis dahin lebten und lernten wir und die meisten Deutschen in dem Glauben, im internationalen Vergleich ganz gut dazustehen. Und dann das. Die Leistungen unserer Schüler im Lesen, in der Mathematik und in den Naturwissenschaften waren im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich. Jeder vierte 15-Jährige konnte nicht einmal richtig lesen und schreiben. Spitze war Deutschland nur in einem Punkt, in der Bildungsungerechtigkeit. Laura Esslinger darüber, wie Deutschland in jüngeren Vergleichsstudien abgeschnitten hat.
Irgendwie ist alles nicht so gut. Schaut man sich die großen Bildungsstudien an, die in jüngster Zeit erschienen sind, kann man schon an der Intelligenz der Schüler in Deutschland zweifeln. Oder am Bildungssystem. Oder an beidem. Die erste Klatsche kam vor einem guten Jahr. Da erschien mal wieder die gefürchtete PISA-Studie. Die kam zum Ergebnis, dass die Schüler in Deutschland zwar über dem Durchschnitt aller OECD-Länder liegen, sie belegen Platz 16 von 72, aber die weltweit wichtigste Schulvergleichsstudie offenbarte auch große Missstände. Denn in den geprüften Bereichen Naturwissenschaften und Mathematik ging's deutlich nach unten. Die rund 10.000 getesteten deutschen Schüler schnitten schlechter ab als in den Vorjahren. Während die 15-Jährigen 2012 noch auf 524 Punkte in den Naturwissenschaften kamen, waren es 2015 nur noch 509 Punkte. In Mathe erreichten sie nur noch 506 Punkte, macht 8 Punkte weniger als 2012. Nur bei der Lesekompetenz ging's leicht aufwärts, um einen Punkt auf 509. Der allgemeine Aufwärtstrend aber, den es seit dem ersten PISA-Schock im Jahr 2001 gegeben hatte, ist vorbei. Unter der halben Million an Schülern, die weltweit für PISA getestet wurden, sind die Deutschen nur Mittelmaß. Die Experten redeten freilich von gutem Mittelmaß. Mit Schönreden war es Ende 2017 dann aber nichts mehr. Bei der internationalen Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLU, kam heraus, dass fast 20% der deutschen Viertklässler schlecht lesen können. Sie erfüllen nicht mal die Mindestanforderungen von IGLU. Heißt, sie kapieren Geschichten und Sachtexte nur unzureichend. Immerhin gibt es etwas mehr Kinder, die sehr gut lesen können, aber gegen die Schlechtleser kommen sie nicht an. Macht insgesamt, genau wie bei PISA, wieder bloß Mittelmaß. Platz 21 von 47. Oh Mann! Und das, obwohl die vergangenen Jahre ja zu Recht mehr in frühkindliche Bildung und Ganztagsschulen investiert wurde. Das Schulsystem sollte gerechter werden. Pustekuchen. Kinder mit gut ausgebildeten Eltern sind denen aus sogenannten bildungsfernen Familien um mehr als ein Schuljahr voraus. Dass es trotz Reformen in den deutschen Bundesländern beim Schulerfolg immer noch auf die soziale Herkunft ankommt, steht auch im Chancenspiegel 2017. Die von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichte Studie hat sich Schulstatistiken wie PISA, IGLU und den IQB-Bildungstrend vorgenommen und ausgewertet. Das große Problem aus Sicht der Forscher? Die zum Teil riesigen Unterschiede zwischen den Bundesländern, zum Beispiel beim Thema Ganztagsschule. Die trägt laut der Studie maßgeblich zu mehr Chancengleichheit bei. Bloß, während in Hamburg 88% der Kinder auf eine solche Schule gehen, sind es in Bayern gerade mal 15%. Und beim sogenannten Kompetenzerwerb, also dem, was Schüler im Schnitt können, ist das Gefälle noch krasser. Neunklässler in Bremen liegen immer noch ganze 3 Jahre hinter denen aus Sachsen. Die Mühlen des deutschen Bildungssystems mahlen also langsam, wenn überhaupt.
Laura Esslinger über PISA, IGLU und Co. Jetzt wird also schon eine ganze Weile gemessen und evaluiert. Professor Kai Marz, Direktor des Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung, ein Institut, das Wissenschaft, Politik und Praxis im Bildungsbereich unterstützt, auch mit Vergleichsanalysen und Evaluationen. Guten Tag, Herr Marz.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Von den Leistungsvergleichen hat sich ja die Kultusministerkonferenz seinerzeit mehr Einheitlichkeit versprochen, auch vergleichbare Leistungen. Dann gibt es ja auch noch die länderspezifischen PISA-Untersuchungen. Glauben Sie an eine Motivation durch solche Leistungsvergleiche, Motivation für Schüler, Lehrer und Politiker?
Die Motivation ist, glaube ich, nicht das Entscheidende an der Stelle, sondern für mich das Entscheidende ist, dass die großen, insbesondere internationalen Schulleistungsstudien Anfang 2000 zunächst erst einmal gezeigt haben, dass wir Probleme im Bildungssystem haben, und zwar nicht nur im Bereich der Qualifikation, sondern so wie es jetzt ja auch schon beschrieben wurde, wir es mit dem großen Gerechtigkeitsproblem zu tun haben. Und letztendlich haben diese Befunde überhaupt dazu geführt, dass Bildung ein zentrales Thema in der Öffentlichkeit, in der Politik und letztlich auch in der Wissenschaft wurde. Und nicht zuletzt durch Anstrengungen auch auf Bundesebene konnte sich so in den letzten Jahren doch ein sehr aktives Forschungsfeld der empirischen Bildungsforschung entwickeln.
Aber an der Bildungsungerechtigkeit hat sich ja wenig getan. Wir sind da immer noch ganz vorn, wenn es darum geht, dass die Herkunft über den Bildungsabschluss bestimmt, also beziehungsweise vor allen Dingen bestimmte Herkunft auch den Bildungsabschluss begrenzt.
Das ist richtig. Die sozialen Ungleichheiten sowohl in Bezug auf Beteiligungsmerkmale als auch in Bereich der Kompetenzen sind nach wie vor zu hoch in Deutschland. Das liegt möglicherweise an ganz unterschiedlichen Gründen, vielleicht aber auch an falschen Erwartungen. Eine Erwartung, die man immer wieder durchschimmern hört, ist, es müsse Bildungssysteme geben, die frei von sozialen Ungleichheiten sind. Das ist meines Erachtens schlicht und ergreifend Illusion. Es gibt kein Bildungssystem, das frei von Ungleichheiten ist. Es geht aber darum, herauszufinden, wo entstehen sie, wie entstehen sie, um dann daraus Ideen zu entwickeln, Programme zu entwickeln und zu fördern, die gezielt Kinder aus sozial schwächeren Familien erreichen. Und das scheint mir das zweite Problem zu sein. Viele Initiativen, die in den letzten 20 Jahren entwickelt und implementiert wurden, Ganztag wurde gerade genannt, wurden nicht so entwickelt, dass sie gezielt Kinder aus sozial schwachen Familien nützen, sondern letztendlich mit einer Intention, dass alle Kinder davon profitieren. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln die besten Unterrichtsmethoden und setzen die in der Schule ein. dann müsste man ja eine Hypothese haben, dass Kinder aus sozial schwachen Familien von diesen Unterrichtsmethoden mehr profitieren als Kinder aus sozial privilegierten Familien. Möglicherweise ist genau das Gegenteil der Fall. Die Verhältnisse bleiben stabil, alle werden möglicherweise ein Stück weit besser. Insofern muss man gezielt ungleich fördern, wenn man diese sozialen Ungleichheiten wirklich angehen möchte.
Aber wie geht das? Jetzt sind wir ja gerade auch in der Strukturdebatte, die Ausgangspunkt unserer Sendung war am 70. Geburtstag der Kulturministerkonferenz. Geht das jetzt eher, indem man die Kompetenzen bei den Ländern lässt oder indem man dem Bund andere Kompetenzen zugesteht?
Ich denke jetzt die Frage der Ungleichheit, aber auch die Frage der Kompetenzdefizite, die wir in vielen Bereichen noch haben. IGLO wurde gerade angesprochen. Da ist nicht die entscheidende Frage, ob der Bund oder die Länder zuständig sind. Es gibt meines Erachtens keine Hinweise darauf, dass zentral organisierte Bildungssysteme hier besser sind als föderal organisierte. Aber Strukturen sind notwendig, wenn auch nicht hinreichend für die Voraussetzung von gelingenden Bildungsprozessen. Sie stellen sozusagen den Rahmen dar, der dann inhaltlich ausgefüllt werden muss. Und dieser Rahmen, das scheint mir das Problem zu sein, der ist in einigen Bereichen zwischen den 16 Ländern doch sehr unterschiedlich, sodass man keine gleichen Voraussetzungen für schulisches Lernen hat.
Jetzt haben Sie aber, Herr Marz, gerade was Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, wir haben keine Hinweise, dass ein zentrales oder ein föderales Bildungssystem besser oder schlechter ist. Das heißt, die Strukturdiskussion ist ja eigentlich dann jetzt nur kräftezehrend und steht sogar der Entwicklung von Schule möglicherweise im Weg. Sollten wir uns vielleicht auf was anderes konzentrieren?
Sie ist nicht kräftezehrend, sie ist notwendig, weil die Strukturen letztendlich ja die Rahmenbedingungen darstellen, in denen Bildungsprozesse initiiert werden. Insofern sind Strukturen wichtig, aber die Prozesse, mit denen diese Strukturen dann gefüllt werden, die sind möglicherweise wichtiger. Strukturen sind wichtig, weil sie stabil sein müssen. Sie müssen verlässlich sein. Sie müssen über politische Färbungen von Regierungsparteien hinausgehen. Sie müssen zukunftsorientiert, das heißt, sie müssen weiterentwicklungsfähig sein und sie müssen, und das ist schon noch ein Problem bei uns, sie müssen vergleichbar sein zwischen den Bundesländern. Und da gibt es viele Bereiche, wo wir 16 unterschiedliche Regelungen haben. Wenn Sie sich beispielsweise den Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen ansehen, da gibt es Bundesländer, die machen das 4, dann gibt es welche, die machen es nach 6, andere haben Zwischenformen. Der Mechanismus, wie die Kinder den verschiedenen Schulformen zugewiesen werden, ist in den Ländern unterschiedlich. Haben die Eltern das Entscheidungsrecht oder liegt es bei der Schule? Also hier haben wir größtmögliche Unterschiedlichkeit und zum Teil auch eine Unübersichtbarkeit. Das müsste man für die Zukunft sicher angehen und ein Stück weit vereinheitlichen.
Das heißt, wenn ich Ihnen die Frage stelle, die ich auch den anderen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen gestellt habe, was wünschen Sie sich bildungspolitisch von einer neuen Regierung, auch im Sinne der Schüler, heißt das in diesen Punkten, die Sie gerade kritisiert haben, mehr Zentralismus?
Nicht mehr Zentralismus, sondern dass man an der föderalen Struktur werden wir, das ist meine feste Überzeugung, genau wie die Abschaffung des Gymnasiums nicht die zentrale Diskussion ist, die wir führen, werden wir in der nächsten Zeit nichts ändern, sondern mir geht es darum, dass wir die Herausforderungen, die verschiedenen Instrumente eines wirklich breiten Bildungsmonitorings, das wir in Deutschland haben, wir haben die internationalen Schulleistungsstudien, wir haben die Bildungsstandards, wir haben die Vergleichsarbeiten, wir haben den nationalen Bildungsbericht und in all diesen Formaten werden Herausforderungen, Probleme im Bildungssystem formuliert, dass man diese ernst nimmt und gemeinsam mit Bund und Ländern diskutiert und nach Lösungen sucht. Die Lösungen können und müssen sicherlich dann auch zwischen den Ländern durchaus unterschiedlich aussehen. Ein Stadtstaat wie Berlin hat andere Herausforderungen zu meistern als das Nachbarland Brandenburg als Flächenland. Also da geht es nicht um eine zentralistische Lösung von Problemen, aber eine gemeinsame Diskussion, ein Verständnis und das Ringen um Ideen, wie man mit diesen Herausforderungen umgehen kann. Das würde ich mir wünschen.
Gemeinsames Ringen um Lösungen, sagt Professor Kai Marz. Da kommen wir nicht drum rum. Direktor des Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Wenig euphorisch beenden wir die Sendung zum 70. Geburtstag der Kultusministerkonferenz, denn der Streit um die Zuständigkeit für Schulen und andere Bildungsinstitutionen begleitet die Kultusministerkonferenz schon viele Jahrzehnte. Was soll der Bund leisten und dürfen und was soll in den Händen der Länder bleiben? Wenn das jetzt wieder neu diskutiert wird, drücken wir die Daumen, dass es nicht in ideologischen und parteipolitischen Grabenkämpfen endet, sondern die Diskussion im Interesse der Schüler und Schülerinnen in egal welchem Bundesland geführt wird. Mehr von uns wie immer unter hr2.de, auch die Sendung zum Nachhören. Gleich geht es hier weiter mit der Hörbar. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.